Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast. Ich bin der Max und heute sprechen wir mal nicht konkret über eine spezielle Serie oder einen Film, sondern weiten mal thematisch unseren Blick und sprechen über das Streamen an sich, konkret das Streamen bei Amazon Prime Video. Und dafür habe ich mir heute Streaming-Expertin und Moviepilot-Chefredakteurin Jenny in den Podcast eingeladen. Hallo Jenny.
Hallo Max, nicht zu viel versprechen, aber ich bin auf jeden Fall Moviepilot-Chefredakteurin.
Das stimmt schon mal und das andere finden wir noch heraus. Genau, wir beide sitzen heute nicht zusammen im Podcast-Studio. Wir hoffen auch, dass das Internet stabil bleibt, weil die Busse und U-Bahn mal wieder in Berlin streiken. Und langsam nehme ich das persönlich, weil das schon jetzt bei meinem letzten Podcast mit Matthias der Fall war. Aber wir reden natürlich heute nicht über Personennahverkehr, sondern über Amazon Prime Video. Egal, ob ihr ein Abo besitzt oder nicht, überlegt, ob ihr es euch holen, behalten oder abbestellen wollt. Wir klären heute, lohnt sich das Abo bei Amazon Prime überhaupt noch für Film- und Serienfans? Jenny, bist du bereit?
Ich bin sowas von bereit.
Dann sage ich auf ins Streamgestöber. Wir haben in der Vergangenheit schon öfter im Podcast über Netflix gesprochen und gejammert und geschaut, ob sich zum Beispiel ein Abo überhaupt noch lohnt bei Netflix. Das ist tatsächlich schon eine Weile her. Jenny, das hast du 2023 mit Hendrik damals noch gemacht, als das Account-Sharing verboten wurde. Erinnerst du dich noch?
Ja, daran denke ich auch öfter noch zurück, wenn ich meine finanziellen Entscheidungen durchgehe und sehr froh bin und mir auf die Schulter klopfe.
Viele von euch haben uns auch schon mehrfach geschrieben, ob wir das nicht auch mal für andere Streamingdienste machen können. Und jetzt hat sich für uns die Möglichkeit ergeben und wir widmen uns Amazon Prime Video heute. Denn dort hat sich einiges geändert im Abo mit der Zeit und wir können nicht länger wegsehen und schweigen. Das kann man nicht anders sagen. Jetzt im Februar gibt's nämlich ein etwas trauriges Streaming-Jubiläum. Im Februar 2024 hat Amazon für Filme und Serien im Abo Werbung bzw. Werbeunterbrechung eingeführt und wir machen heute mal so eine kleine Bestandsaufnahme und schauen uns einmal an, was ein Abo bei Amazon Prime überhaupt umfasst, was es kostet, wie sich Prime Video verändert hat, welche exklusiven Inhalte bestimmen das aktuelle Programm, was kommt noch auf uns zu und natürlich wollen wir darüber diskutieren, ob das Streamen von Serien und Filmen mit Werbeunterbrechung überhaupt noch Spaß macht oder wie bald alle wieder unsere DVDs und Blu-rays schauen. Genau, die große Frage ist heute, für wen lohnt sich das Abo bei Amazon eigentlich noch? Aber ehe wir diese Frage gleich ergründen, gibt zuerst noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+, Paramount+, sowie Magenta TV+. Übrigens ist Magenta TV Plus dabei immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind zahlreiche brandneue internationale Serien und Staffeln, wie Teil 2 der 5. Staffel von Yellowstone. Viele gibt's exklusiv nur bei Magenta TV. Zum Beispiel Black Snow, Serpent Queen, Joan, Mayfair Witches und bald kommt übrigens auch das große Serienfinale von The Handmaid's Tale hinzu. Wie ihr zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, Jenny, reisen wir mal zurück in die Vergangenheit. Wann hast du das erste Mal Prime Video abonniert und warum?
Oh mein Gott, das ist ja eine Frage. Schwer zu sagen, das ist wahrscheinlich schon eine ganze Weile her. Aber bei mir, wie bei vielen anderen, wird das wahrscheinlich einfach so natürlich dazugekommen sein zum Ausprobieren der Amazon-Dienste insgesamt, insbesondere der Vorteile, die man ja bei Prime haben kann, wenn man regelmäßig bei Amazon bestellt. Aber wirklich wahrgenommen habe ich es schon, als das damals anfing, und das ist ja jetzt, glaube ich, so 11, 12 Jahre her mit der Pilot Season, Wer erinnert sich nicht daran, das war ja die dunkle Vorzeit des Streaming-Zeitalters, als Netflix sich entschieden hat, wir machen jetzt einfach Serien und bestellen gleich ganze Staffeln auf einmal und Amazon gesagt hat, nein, wir machen das wie im klassischen Fernsehen, aber irgendwie auch so ein bisschen mit Crowdsourcing verbunden. Das heißt, wir veröffentlichen Pilotfolgen und das Publikum entscheidet im Prinzip, wie populär die sind und ob die weiter bestellt werden. Da kamen dann so genial betitelte Serien dabei raus wie Alpha House und Betas. Das sagt vielleicht schon alles über das Konzept aus, war aber damals sehr spannend und ich fand es auch spannend, muss ich sagen, auch wenn ich nicht ganz überzeugt war von dem Konzept. Aber ich bin quasi von Anfang an mit dabei auf dem Amazon Prime Video Hype Train.
Ja, zur Pilot Season kann ich noch sagen, dass die gab es zwischen 2013 und 2017, gar nicht so lange. Aber ich fand das cool, das war halt so eine kleine Kampfansage gegen das Pilotverfahren der US-TV-Sender, wo ja irgendwelche unbekannten Fokusgruppen mitentscheiden und hauptsächlich eigentlich die Sender, was in Serie geht und hier halt wirklich das Publikum irgendwie so Mitbestimmungsrecht hatte. Da sind auch ein paar sehr coole Sachen bei rausgekommen. Im Gegensatz zu Alphas und Betas, Alpha House und Betas, gab es dann so auch sowas wie The Man in the High Castle, Mozart in the Jungle und The Marvelous Mrs. Maisel ist auch als Pilot damals gestartet oder Transparent auch. Das fand ich schon sehr interessant. Ich habe mal geguckt, ich habe tatsächlich Amazon Prime während des Studiums damals abonniert, aber da gab es noch kein wirkliches Prime Video. Deswegen sollten wir noch mal ganz kurz differenzieren. Natürlich gibt es diesen Abo-Dienst Amazon Prime, den gibt es schon seit 2007 in Deutschland. Und was zuerst nur ein Abo für kostenlosen und schnelleren Versand war, wurde dann im Laufe der Jahre um weitere Dienste und Vorteile erweitert. Und wenn wir jetzt heute über Amazon Prime reden, reden wir natürlich konkret eigentlich über Prime Video, den Amazon Streaming-Dienst, der vorher mal Amazon Instant Video hieß, bis er dann irgendwann Prime Video hieß.
Ich war ja sogar noch Abonnentin bei Love Film, ne, wenn ich das mal sagen darf. Also ich bin wirklich oldschool als Amazon-Kundin, wobei sich das jetzt auch geändert hat, mein Verhältnis zu Amazon. So viel kann ich ja schon mal teasen.
Ich habe auch immer fleißig mit der Post DVDs bei Love Film bestellt und dann gestreamt. Aber ich glaube so wirklich,
Ich erinnere mich immer gern, wie ich eine absolute Giganten-DVD in mein WG-Zimmer in Jena habe liefern lassen und die ist irgendwie nach 10 Minuten immer abgebrochen, weil die zerkratzt war.
Oh nein.
Good times.
Ich hatte so einen Briefkastenschlitz direkt an meiner Haustür und dann habe ich dann immer gemerkt oder gehört, wenn die DVDs reingepurzelt sind in die Wohnung. Das waren noch schöne Zeiten. Aber genauso Amazon Prime Video ist halt so wirklich, glaube ich, wirklich größer geworden in Deutschland, so ab 2015, weil dort auch der Fire TV Stick etabliert wurde von Amazon, der Streaming Stick. Und da war es dann natürlich, glaube ich, auch leichter für viele, den an den Fernseher anzuschließen und dort Amazon dann auch auf dem Fernseher zu streamen. Und so der Unterschied zu klassischen Streaming-Diensten beim Amazon macht ja schon ein bisschen was anders. Also anders als jetzt Netflix und Disney ist Amazon Prime Video eigentlich ja eher so ein Hub, der mehrere Sachen verbindet. Einmal haben wir natürlich Eigenproduktion und Lizenztitel, die man im Abo streamen kann. Aber dann hat man halt auch so eine Online-Videothek noch. Nicht mehr LaFilm, die einen das nach Hause bringen, sondern ein digitaler Dienst, der es nach Hause bringt, wo du leihen und kaufen kannst, verschiedene Serien und Filme. Genau, oder du kannst auch ganz ohne Abo, aber mit Amazon-Konto Gratis-Titel streamen. Das ist alles vermischt. Du hast einzelne Pay-TV-Kanäle, diese Amazon-Channels, die du extra buchen kannst, die dann das ganze streambare Angebot noch erweitern. Genau, aber wir wollen natürlich konkret uns heute das Prime Video-Abo anschauen. Und da ist natürlich die erste Frage: Was kostet das, Jenny?
Also das ist ja schon eine Frage, ne? Ich habe jetzt mich durch alle Hilfeseiten von Amazon gewühlt und muss wirklich sagen, da sind die anderen Streaming-Dienste irgendwie transparenter und übersichtlicher. Wenn man nach den Preisen von Netflix oder Disney Plus sucht, dann findet man schnell eine Unterseite, wo einfach steht, für dieses Abo bezahlst du das, für dieses das. Und wenn du ein Zusatzmitglied dazu buchen willst, das. Bei Amazon ist das wirklich nicht sehr übersichtlich gemacht, aber eine Prime-Mitgliedschaft, die Standard-Mitgliedschaft, kostet 8,99 Euro im Monat. Man spart, wenn man das übers Jahr bucht, dann bezahlt man nämlich nur in Anführungszeichen 89,90 €. Aber da ist die Betonung Standard, weil da hat sich ja im letzten Jahr was verändert. Ich kann ja trotzdem kurz mal sagen, was man da theoretisch bekommt. Und du kannst dich dann in etwa einer Stunde wieder einklinken mit weiteren Fragen. Nein, weil es ist wirklich interessant, weil wenn man so auf diese Amazon-Seite kommt und guckt, was heißt denn Prime-Mitgliedschaft, dann hat man natürlich dieses Prime-Video-Angebot. Das heißt, man hat Zugriff auf die exklusiven Amazon Originals oder wie es heißt, tausende beliebter Filme und Serien. Sowie das Dienstags-Topspiel der UEFA Champions League live, was ich jetzt gelernt habe. Es gibt ein Dienstags-Topspiel und auch anscheinend noch andere Topspiele. Aber das ist für Fußballfans natürlich sehr relevant. Und darüber hinaus gibt es dann noch sowas, da wird man damit befeuert mit dieser ganzen Amazon Prime-Umgebung, möchte ich es mal nennen. Also es wird dann gibt dann so Stichworte wie Prime Music, Prime Reading, Amazon Photos, Prime Gaming, so. Und da habe ich mich dann, dachte ich dann, nee, es wäre ja mega, wenn du alles das bekommst, nur für diese 8,99 € im Monat oder 89,90 € im Jahr. Und natürlich ist es das nicht, ne? Die meisten dieser Angebote, also Musik, Lesen, damit sind die E-Books gemeint, weil Amazon ja auch den Kindle vertreibt, der Serverplatz mit Amazon Fotos, die Prime Gaming Sachen. Amazon hat ja auch Twitch und so weiter. Also das ist alles so eine riesige Umgebung. Aber vieles davon ist im Prinzip da, um so einen Geschmack zu geben. Das könntest du haben. Hier hunderte E-Books. Und wenn du so viel bezahlst, kannst du dann Kindle Unlimited noch haben. Oder noch mehr Musik. Also man hat sozusagen den kleinen Köder dann in jeder Untersparte von Amazon und muss dann aber überall drauf zahlen, im Wesentlichen, wenn man dann alles haben will. Also der Fokus liegt auf bei Prime Video auf den Versandkostenvorteilen, die man hat, wenn man Prime benutzt und natürlich dem kostenfreien, also ist ja nicht kostenfrei, aber dem im Abo inkludierten Videoangebot aus Serien, Filmen und dem Dienstagstopspiel der UEFA Champions League live. Das ist so das Angebot, was sie verstecken, wenn ich das mal so sagen darf, aber was in der Zwischenzeit recherchiert wurde, ist, dass wenn man das nimmt, dass man dann kein Dolby Atmos und kein Dolby Vision hat, was vorher vor der Änderung vor einem Jahr der Stand war. Das wurde quasi weggenommen. Man hat noch 5.1 Surround Sound, also es ist jetzt nicht so, dass man alles auf verpixelt schauen muss und nichts mehr hört zu Hause, weil Mono oder so, so ist es nicht. Aber das ist natürlich eine Reduktion im Angebot und die nächste größte Einschränkung ist natürlich, es gibt Werbung. Das ist die einzig korrekte Reaktion.
Genau, das kostet 2,99 € im Monat. Nochmal on top, obendrauf. Eine Sache tatsächlich, die ich noch gefunden habe, weil ich sie damals auch genutzt habe. Es gibt tatsächlich auch noch einen Rabatt für Studenten und Azubis. Und das heißt Prime Student. Und da kostet dann das Abo nicht 89,90 €, sondern 44,90 € im Jahr, beziehungsweise 4,49 € im Monat.
Genau, und wenn man von der Rundfunkbeitragspflicht befreit ist oder einen Sozialpass hat, dann gibt es auch ein günstigeres Angebot. Dann kann man auch das für 4,49 € in Anspruch nehmen. Also es gibt diese Angebote, die es ja nicht bei allen Streamern gibt. Das muss man noch dazu sagen.
Genau, also da kann man noch ein bisschen was sparen. Und ich habe mal meine alten Kontoauszüge durchwühlt und geschaut, was hat denn Amazon so gekostet die letzten Jahre. Also bis 2017 war es tatsächlich, kostete es 49 € im Jahr. Da war natürlich das Stream noch so ein bisschen so, eigentlich bezahlt man Amazon Prime für die Versandkosten und die Prime Day Angebote vielleicht. Und das Stream, das war so, ach so, das gibt's ja auch noch. Genau, und bis 2022 hat es dann 69 € pro Jahr gekostet. Und seit September 2022 kostet das Abo jetzt diese 89,90 € oder 8,99 € im Monat. Und seitdem ist der Preis aber auch stabil, in Anführungszeichen.
Ja, außer von der schleichenden Preiserhöhung, die passiert
genau, ist. Genau, genau. Genau, jetzt wissen wir zwar, was Amazon kostet, Aber warum sollte man sich denn jetzt Amazon eigentlich abonnieren oder nicht? Die Entscheidung hängt ja hauptsächlich damit zusammen, was ich überhaupt schauen kann. Und da würde ich jetzt mal so eine kurze Bestandsaufnahme machen. Wie sieht das Programm bei Amazon eigentlich gerade aus? Was sind Trends, Highlights und was kommt da demnächst an potenziell spannenden Inhalten auf uns zu, die für ein Abo bei Prime Video sprechen könnten? Und erstmal muss ich sagen, also den Katalog an Lizenzserien, den würde ich jetzt erstmal so ein bisschen ausklammern. Der ist riesig, der ist extrem unübersichtlich, da sprechen wir bestimmt noch drüber. Aber so wirkliche US-Serien, die exklusiv sind, früher gab es ja dieses Amazon Original und Amazon Exclusive, das gibt es mittlerweile eigentlich fast gar nicht mehr. Also früher gab es ja sowas wie Vikings oder Star Trek Picard, die gab es dann nur bei Amazon in Deutschland zu streamen. Und das hat in den letzten Jahren stark abgenommen. Vikings kann man mittlerweile gar nicht mehr bei Amazon streamen, kannst du kaufen, musst du dann bei Netflix streamen. Und Star Trek Picard ist halt jetzt bei Paramount Plus. Und gerade ältere Serien, die wechseln als Katalogtitel häufig zwischen den verschiedenen Diensten hin und her mittlerweile. Deswegen würde ich den Blick jetzt mal erstmal auf die Eigenproduktionen richten. Und da muss man sagen, es ist auf jeden Fall nicht so ein krasser Output wie Netflix. Also wenn wir die Lizenzsachen ausklammern, dann ist der Original-Content von Amazon sehr überschaubar. Und die Filmauswahl, da kann ich tatsächlich auch gar nicht so viel zu sagen, weil ich gar nicht so viele Filme bei Amazon streame. Aber Amazon produziert jetzt schon seit längerem Filme und aber halt hauptsächlich so ein Mix aus einmal Streaming-Filmen, die direkt zu Amazon Prime Video kommen und Filme, die ins Kino kommen. 2021 war es, glaube ich, da hat Amazon MGM Studios aufgekauft und ist damit, glaube ich, auch so endgültig im Hollywood-Geschäft als ernstzunehmendes Produktionsstudio mit angekommen. Sie haben sich einfach eins gekauft. So. Aber was sind denn jetzt so die Originals an Serien, die Prime Video als Streamingdienst definieren? Da würde ich mal so einen kurzen allgemeinen Überblick geben, wie Amazon aufgestellt ist. Da haben wir natürlich einmal so High-End-Blockbuster-Serien wie The Boys, Herr der Ringe, Die Ringe der Macht oder Fallout. Das sind wirklich Serien, die vier Quadranten-Serien bei Amazon, die wirklich hunderte Millionen Dollar kosten. Dann haben wir auch einen schönen Podcast zugemacht, Dead TV, das ist auch ein großer Trend, der sich bei Amazon mittlerweile etabliert hat, was so Thriller und Action und Agentenserien angeht. Da haben wir sowas wie Reacher, The Terminalist, Alex Cross oder das Citadel Franchise.
Ja, das hatte ich mir auch extra notiert als Unterpunkt, ehrlich gesagt.
möchtest du schon was zum Citadel Franchise sagen? Was auch hunderte Millionen gekostet hat.
Also das Citadel-Franchise sollte ja im Grunde wie so ein weltumspannendes James-Bond-artiges Konkurrenzprodukt von Amazon sein, das dann nicht nur in den USA eine Serie hervorbringt, sondern eben auch in Indien und anderen Ländern, Italien und was weiß ich. Und die Idee ist, glaube ich, ganz interessant. Natürlich auch vor dem Hintergrund, dass wir hier einen globalen Konzern vor uns haben und Netflix ja vorgemacht hat, wie es seine eigenen Serienhits in anderen Ländern adaptiert, so. Und wenn man dann aber ich habe mir die erste Citadel-Serie, also die erste Staffel mit Richard Mann hier aus Game of Thrones, der least charismatic Game of Thrones-Mensch aus der Stark-Familie, habe ich mir angeschaut. Und das war halt interessant, weil da waren ja auch die Russo-Brüder beteiligt, die hier Avengers Endgame gemacht haben. Und also alles schreit nach Prestige, nach Aufwand, nach Geld und dann schaust du es an und es ist irgendwie so ein passabler Agenten-Thriller mit leidlicher Star, nennenswerter Besetzung und du fragst dich, es könnte auch ein Direct-to-Video-Produktion sein, so, ne, was irgendwie schade ist. Und ich hatte auch das Gefühl, also sie tragen dieses Citadel ja immer noch so als große Marke, als Franchise vor sich her und jede Woche gefühlt kommt ein neues Citadel. Ich übertreibe jetzt so intensiv war das nicht produziert. Aber aus meiner Sicht ist es schon massiv gescheitert, dieses ganze Projekt. Aber wer weiß, vielleicht wird es ja weitergemacht. Bei Amazon kann man nie so richtig sicher sein, was jetzt wirklich die Metriken sind. Vielleicht haben sie ja auch gemessen, dass 90% aller Menschen, die Citadel angeschaut haben, dann hinterher irgendwie Unterhosen bei Amazon gekauft haben. Das ist immer schwer einzuschätzen von außen, was der Grund ist, warum was fortgesetzt wird.
Oder gleich einen Urlaub nach Italien gebucht, kann ja natürlich auch sein.
Eine schöne Zugfahrt.
Da kommt übrigens eine zweite Staffel von der Hauptserie noch. Es existiert weiter und wir können uns nicht dagegen wehren. Genau, was es noch bei Amazon gibt, sind so spannende, ich nenne sie jetzt mal so Indie-Prestige-Serien. Da haben wir sowas wie Mr. and Mrs. Smith. Aber solche Serien gibt's auch weitaus weniger als früher. Also früher war ja Amazon hauptsächlich eigentlich eher so das Indie-Kino unter den Streaming-Diensten mit sowas wie Transparent oder Mrs. Maisel. Das waren jetzt nicht die großen Blockbuster-Serien. Die haben aber gut Preise gewonnen.
Das waren die Serien, die die Golden Globes gewonnen haben, möchtest du damit sagen?
Genau, genau. Und also so Serien, wo Amazon halt Award-Potenzial sieht. Und jetzt geht das halt immer mehr so in Richtung Blockbuster. Wir müssen möglichst viele Leute ansprechen damit. Amazon ist auch sehr stark im Animationsbereich. Das möchte ich auch noch einwerfen. Wir haben sowas wie Invincible, The Legend of Vox Machina oder Hespin Hotel. Das sind drei ganz tolle Animationsserien, in die ihr alle gerne mal reinschauen könnt. Und deutsche Originals gibt es auch. Das ist so ein bisschen Hit and Miss, finde ich. Da gibt's einiges, was sehr cringe ist. Manches, was auch ein bisschen gut ist. Also die großen deutschen Serien von Amazon waren jetzt halt Maxton Hall. Überhaupt jetzt irgendwie eine der größten Amazon-Serien überhaupt. Perfekt verpasst hatten wir letztes Jahr. Oder die Discounter. Und natürlich, wir dürfen es nicht vergessen, LOL, Last One Laughing, ist ja auch in Deutschland ganz groß. Genauso wie die 1000 regionalen Versionen, die es mittlerweile gibt, gibt's gefühlt für jeden Unterstaat in irgendwelchen Ländern gibt's noch einzelne Versionen. Ich habe, glaube ich, nur drei geguckt. Ich habe das australische mal gesehen, da habe ich nach einer Folge ausgemacht und das kanadische. Das
bist
war
du
mir
kein, bist du kein Rebel Wilson Fan?
Ich fand das zu derbe, das australische. Da fangen sie ja gleich an, irgendwie sie alle nackt in so einen kleinen Plunge-Pool, irgendwie, der da aufgestellt ist, reinzuschmeißen, mit irgendwelchen Sachen zu beschmieren. Das ist dann der australische Humor anscheinend, wenn der repräsentativ ist bei LOL. Genau, und es gibt natürlich auch noch bei Amazon ganz viele internationale Serien aus Indien. Da gibt's gefühlt jede Woche drei indische Serien, meist aber halt nur im Original mit Untertiteln oder spanischsprachige Länder, da gibt's auch viele Serien bei Amazon, die aber hauptsächlich halt eher für den lokalen Markt produziert sind und nicht eher für den internationalen, wenn es schon keine Synchro gibt. Genau, die gehen dann halt hierzulande ein bisschen unter. Aber meistens sind, denke ich, vor allem die Blockbuster-Serien ausschlaggebend dafür, ob sich jemand dafür entscheidet, Prime zu abonnieren oder nicht. Das sind halt die Aushängeschilder, die alle schauen und bei denen man mitreden will. Genau, und da habe ich noch einen kleinen Ausblick, was noch so bei Amazon demnächst kommt. Da hatten wir in der Jahresvorschau schon einige spannende Titel von Amazon, die dieses oder vielleicht auch erst nächstes Jahr starten. Da haben wir zum Beispiel sowas wie Blade Runner 2099, Spider-Noir, die Spider-Man-Serie, oder The Bondsman, da freue ich mich sehr drauf, eine Horrorserie mit Kevin Bacon, why not? Oder auch die Superhelden-Serie El Gato. Es gibt eine neue Serie von den Mrs. Maisel und Gilmore Girls Schöpfern, die heißt Étoile. Es geht um Ballett. Freue ich mich schon riesig drauf. Oder die Comic-Verfilmung Criminal mit Charlie Hunnam und Emilia Clarke. Und Guy Ritchies Young Sherlock-Serie kommt auch dieses Jahr. Und wenn wir noch weiterschauen, also was Amazon, denke ich, in den nächsten Jahren verstärkt macht, ist so der Ausbau von Franchises. Also sie setzen, wenn sie einen Hit haben, versuchen sie dort mit anderen Serien anzuknüpfen und Spin-offs zu machen. Sowas wie The Boys, da gibt es schon Spin-offs, da kommen noch mehr Spin-offs. The Terminalist kriegt eine Prequel-Serie, Reacher bekommt eine Spin-off-Serie. Das könnte, glaube ich, das generell ist das so ein Streaming-Trend, der auch bei anderen Streaming-Diensten sich erkennen lässt in den nächsten Jahren noch. Und natürlich bei Amazon gibt es auch die Suche nach dem nächsten großen Sci-Fi-Hit. Nachdem The Expanse vorbei ist, scheint Amazon derzeit so auf der Suche nach einem großen Sci-Fi-Franchise zu sein. Da es aktuell in der Entwicklung sind Serien zu Mass Effect oder Warhammer 40k von Henry Cavill, das große Sci-Fi-Franchise. Gnade der Götter soll vielleicht verfilmt werden. Das ist der neue Roman von den The Expanse-Autoren. Oder Stargate haben sie auch noch die Rechte dran durch MGM. Mal gucken. Ich glaube nicht, dass sie alles davon umsetzen werden. Aber ich glaube, sie suchen gerade so, wo ist das Potenzial, wo wir ein großes Sci-Fi-Franchise in den nächsten Jahren machen können. Und nach dem Fallout-Erfolg kündigt sich natürlich auch an, dass Amazon jetzt weitere Videospiel-Blockbuster noch in Serie umsetzen will. Da ist gerade eine Tomb Raider-Serie in der Entwicklung mit Sophie Turner als Lara Croft. Oder eben schon genannt halt Mass Effect, an God of War arbeitet Amazon noch. Und für Fantasy-Fans arbeitet Amazon an einer Adaption von Fourth Wing. Das ist diese flammengeküsste Romanreihe, die auch sehr, sehr populär ist. Da arbeitet Amazon schon mal drauf hin, was passiert, was ist in der Ära nach Herr der Ringe bei uns? Was können wir da noch machen? Nachdem hier, wie heißt das andere? Das Rad der Zeit. Genau, das Rad der Zeit wahrscheinlich nicht weitergehen wird nach Staffel 3. Muss man mal schauen.
Ich trauere um Rosamund Pikes Perücke.
Ja. Und worauf ich tatsächlich besonders gespannt bin, ich frage mich, was sie in den nächsten Jahren mit Mike Flanagan machen. Den haben sie ja für viel Geld bei Netflix weggekauft. Das Horrorgenie hinter Serien wie Spuk in Hill House, Spuk in Bly Manor. Einfach alle guten Horrorserien bei Netflix hat er gemacht. Und ich hoffe ja, dass sie sein Traumprojekt Der dunkle Turm mit ihm umsetzen. Das könnte halt, das hat richtig viel Potenzial. Aber jetzt als erstes entwickelt er gerade für Amazon eine Carrie-Serie. Naja, wer es braucht. Natürlich gibt es bei diesen ganzen, das klingt natürlich alles immer sehr vielversprechend, aber es gibt ein großes Aber. Und da muss man sagen, diese Originals tröpfeln halt alle nur so langsam rein ins Programm von Amazon. Ich habe mal stichprobenartig geschaut, was so jetzt auch nach dem Start oder seit dem Start von Herr der Ringe Staffel 2 im Ende August letzten Jahres an Originalserien aufgefahren wurde pro Monat. Und wenn wir jetzt mal Reality-Dokus und Lizenzsachen weglassen, dann waren das 1 bis 6 neue Serien im Monat. Und da muss man dann schon überlegen, ist mir das wert?
Ja, also ich schaue ja auch immer so ein bisschen mit dem Filmblick drauf, weil ich für mich waren die Filme auch immer ein großes Argument für Amazon Prime. Und ich freue mich immer, wenn alle 2 Jahre da mal ein Guy Ritchie-Film aufschlägt oder wenn sowas wie Saltburn kommt. Da ist immer dann ein bisschen von außen schwierig nachzuvollziehen, wie original ist das jetzt eigentlich. Aber das ist dann eben gecoint wie ein Amazon-Film oder jetzt hier The Order, der ja gar nicht ins Kino gekommen ist, dieser Jude Law-Thriller und so weiter. Aber da habe ich schon das Gefühl, das ist immer so, einmal im Monat merkt man, da ist jetzt aber was Neues, jetzt müsste ich eigentlich ein Abo haben. Oder einmal im Jahr merke ich, oh, jetzt kommt die neue Blockbuster-Serie. Klar, es ist jetzt schon ein bisschen mehr geworden, habe ich das Gefühl, als die Erfolge von insbesondere The Boys und Fallout. Die haben das Serienproduktionsprogramm von Amazon so ein bisschen rehabilitiert, so was so die langlebigen Blockbuster-Serien angeht. Da hatten sie ja lange eigentlich nichts. Und selbst sowas wie die Expanse war ja eigentlich eine Serie von einem anderen Sender, von Sci-Fi, oder? War das doch ursprünglich, die sie gerettet haben?
Genau, nach 3 Staffeln haben sie die gerettet. Ja.
Genau. Netflix hat Cobra Kai von YouTube gerettet und Amazon hat die Expanse von Sci-Fi gerettet. Und dieses Amazon als Streaming-Dienst ist bestimmt mit, worüber wir reden. Dieses Gefühl habe ich nicht bei diesem Streaming-Dienst. Da würde ich selbst sagen, Disney Plus mit seinen großen Verticals oder eben Franchise, wie man das bezeichnen möchte, ist da mehr dahinter, so immer was zum Reden, zum Schauen irgendwie, wo man so den Zwang hat, ich muss das jetzt gucken, sonst kann ich morgen nicht mitreden, rauszubringen. Bei Amazon ist das dann eher so, ach, die haben ja auch eine gute Blockbuster-Serie gemacht und nicht nochmal The Wheel of Time, wo ich mich immer noch wundere, dass die noch läuft. Da habe ich wirklich nicht lange durchgehalten, muss ich aber auch sagen. Oder siehst du das anders?
Ja, also sie haben schon diese Serien, halt The Boys oder Fallout, die wirklich groß sind, wo alle wöchentlich, deswegen macht Amazon, glaube ich, hält noch dran fest, wöchentlich Serien auszustrahlen, weil es halt nicht so viele sind, damit sie die Leute länger halten können. Aber es sind halt nicht so viele. Also es reicht nicht, wenn du 3 große Serientitel hast, wo aber nur alle 2 bis 2,5 Jahre eine neue Staffel kommt.
Es ist auch so erfahrungsgemäß eher, wenn ich mehrere Streamingdienste gleichzeitig nutze gerade, dann ist es immer so, ich gucke auf Amazon, wenn ich bei den anderen nichts gefunden habe. So, wenn ich einen Film schauen will, dann gucke ich halt öfter bei Amazon, weil ich weiß, sie haben öfter aktuellere Kinofilme als Netflix. Aber dann kann ich auch bei Sky zum Beispiel schauen, wenn ich den hypothetisch zur Verfügung habe. So. Bei großen Serien würde ich immer zuerst bei Netflix oder Disney Plus schauen und dann, wenn ich da nichts finde, nach ungefähr 1 Stunde, wo mir immer wieder auf ihren Homepages bei allen diesen Streamingdiensten dieselben Filme und Serien vorgeschlagen werden, dann gehe ich zu Amazon. Wie ist so dein Gefühl damit? Oder denkst du manchmal, kommst du manchmal nach Hause und denkst, heute Abend schaue ich was bei Amazon Prime Video?
Nee, da kommen wir, glaube ich, gleich in unserem kritischen Teil noch zu. Da können wir jetzt auch einfach direkt drüber springen. Also wir haben jetzt geschaut, was kostet Amazon, welche Inhalte gibt es oder welche kommen und warum wir natürlich hier im Podcast sitzen. Wir wollen meckern. Nein, es ist natürlich ein kritischer Blick darauf, was denn Amazon nun erfahrungsgemäß als Streamingdienst, wie er sich schlägt und wie userfreundlich ist Amazon überhaupt und wie hat sich Amazon verändert. Und genau, wollen wir damit erstmal einsteigen, wie sich Amazon verändert hat. Das ist ja der Werbepunkt, wie sich die Nutzererfahrung verändert hat.
Ja, also vielleicht was Positives. Ich finde es schön, dass sie eine App haben, wo man sich nicht mit ihrer normalen Suche auseinandersetzen muss, die sie auf ihrer Website haben. Das heißt, ich habe zuletzt Amazon sehr intensiv über Weihnachten benutzt mit einem Gratis-Abo. Das kann man ja, wenn man lang genug nicht mehr ein Abo hat, kann man ja 30 Tage gratis Prime benutzen und konnte mich auch recht gut durch die Suche wühlen. Das ist wirklich nicht das Idealangebot, aber ich denke immer, es gibt ja auch immer noch schlimmere, die ich hier nicht nenne. Aber wenn man es dann schaut mit dem Gratis-Abo, dann kommt ja das große W-Wort, der Albtraum meiner Generation, gefühlt, die Werbung. Und das war wirklich so ein Schock, weil ich ehrlich gesagt, als ich dieses Gratis-Abo abgeschlossen hatte, um einfach zu denken, so, ich fahre jetzt zu meiner Familie und wir werden dann wieder da sitzen und nicht wissen, was wir heute Abend schauen. Und dann habe ich wenigstens noch was zur Auswahl, was ich schnell irgendwie mit Chromecast oder so auf den Fernseher bringen kann. Und ich hatte aber ehrlich gesagt nicht daran gedacht, dass das Werbung hat. Das ist vielleicht der ganze Kontext für meine grauenhafte Experience mit dem Amazon-Abo. Und dann würde ich euch allen da draußen mal empfehlen, schaut mal Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht, Staffel 2, komplett in 3 Tagen über 3 Feiertage oder was, durch mit Werbung. Dass ihr werdet an den Rande eurer Gehirnkapazitäten gedrängt werden. Es war nicht schön, möchte ich damit sagen.
Das ist es auf jeden Fall nicht. Genau, seit Februar 2024 gibt's Werbung bei Amazon, wo ich mich damals schon gefragt habe, wo ist jetzt überhaupt noch der Unterschied zwischen Freebie, dem werbefinanzierten Gratisangebot von Amazon, und Amazon Prime. Das hat sich Amazon auch gedacht und hat Freebie dann zum Ende letzten Jahres eingestellt und einen Teil des Programms dann in Prime Video übernommen, die jetzt auch immer noch gratis streambar sind. Es ist aber nicht von Anfang an erkennbar, wenn du auf der Oberfläche bist, welche Titel sind jetzt gratis und welche nicht und welche muss ich kaufen. Und Amazon plant für 2025 noch mehr Werbeblöcke zu schalten in den Filmen und Serien, weil sie dachten, das ist noch nicht nervig genug, das können wir noch besser. Ich finde, also natürlich muss man sagen, das Abo kostet seit 2022 das gleiche bei Amazon, aber es hat sich halt massiv verschlechtert für den Endkunden. Also es ist nicht mehr das gleiche. Also ich zahle immer noch das gleiche, aber bekomme nicht mehr das gleiche. Ich muss jetzt auch noch Werbung gucken. Und das Problem dabei ist halt, dass es jetzt einen werbefinanzierten Teil von Amazon gibt. Das finde ich ja nicht schlimm, aber andere Dienste haben ihre Preise erhöht und halt den Kunden dann vor die Wahl gestellt, möchtest du dein Abo teurer machen oder möchtest du ein günstigeres benutzen, wo Werbung drin ist? Hier wurde es ja einfach dem Kunden wir wurden vor vollendete Tatsachen gestellt und einfach die Konditionen des Abos wurden geändert, das, was man schon hat. Und das ist das, was du vorhin auch schon gesagt hast, eine versteckte Preiserhöhung. Und das hat auch zu harscher Kritik von Verbraucherschützern geführt. Da gibt's auch noch eine laufende Sammelklage, die ist noch nicht ganz abgeschlossen. Bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt noch. Genau, aber wie sich das anfühlt, mit Werbung zu gucken, es ist der Horror, muss man sagen. Also es ist natürlich, das ursprüngliche Streaming-Versprechen ist natürlich Serien zu jeder Zeit und ohne Werbung gucken. Und dieses Versprechen brechen jetzt die Streaming-Dienste langsam, die Blase platzt. Und das Problem ist nicht, dass, also generell habe ich mit Werbung kein Problem, wenn sie wie bei Wow und Sky vorab, also da läuft dann vor einem Film, vor einer Serie 2 Minuten Werbung, dann denke ich, gut, ist dann halt so. Aber das Schlimme ist Werbung während des Streams. Wenn ein Film oder eine Serie mittendrin unterbrochen wird und die Länge dieser Werbung halt auch keine Klopausen zulässt. Also du kannst halt auch nichts machen.
Die ist ja auch jedes Mal anders. Die ist jedes Mal anders. Manchmal habe ich das Gefühl, es kommt 3 Minuten hintereinander irgendwie 5 Werbeblöcke und die werden graduell immer kürzer, bis der letzte Werbeblock nur noch die letzte Werbung nur noch 15 Sekunden lang ist. Das war vor allem am Anfang, also wirklich, ich habe die komplette Herr der Ringe-Staffel, die zweite mit Werbung geschaut und da war es auffällig, am Anfang gab es, ich glaube in der ersten Folge gab es kaum Werbung und dann ging es richtig los. So, erst du wirst reingelockt in die Falle, schau das und dann hast du 3 Werbeblöcke in einer Folge mit variierender Länge, ständig wiederholt auch dieselben Werbespots. Also ich habe da einen Werbespot für eine berühmte kalifornische Marke, die Handys und Kopfhörer und so weiter vorstellt.
Die auch einen Streamingdienst hat?
Die kam auch pünktlich zu Weihnachten raus, hat halt genau auf uns irgendwie, aber ungefähr einen Tag zu spät abgezielt, weil die Geschenke schon verteilt waren. Und der kam jedes Mal in jeder Folge, manchmal mehrmals in einer Folge. Und ich muss halt ehrlich sagen, ich bin auch mit Werbung aufgewachsen. Ich bin ein wirkliches TV-Kind. Das war irgendwann so ab der 7. Klasse meine Hauptfreizeitbeschäftigung. TV und schauen und lesen oder so und Filme schauen. Das heißt, in gewisser Weise bin ich abgehärtet. Aber was ja das Fernsehen geschafft hat, gerade so dieses Oldschool-Privatfernsehen. Ne? Ich meine jetzt nicht diese 20.000 anderen Sender, die man heutzutage, wenn man Kabelpaket hat, irgendwie auch kriegt, wo auch dann so drittklassige Werbung kommt, immer wieder dasselbe für irgendeine Website, die es vielleicht gar nicht mehr gibt. Aber so diese Oldschool-Werbung, das waren ja teils clevere Spots und vor allem hast du nicht ständig dasselbe gesehen. Ne? Innerhalb von, nehmen wir an, du schaust abends einen Blockbuster bei ProSieben 1995 oder so, dann hast du halt unterschiedlichste Werbung für unterschiedliche Zielgruppen gesehen auf einem professionellen Level. Und wenn ich mir die Amazon-Werbung anschaue, dann ist das halt irgendwie komplett random reingewürfelt. Manchmal ganz teure Kunden, die da Geld reinstecken, manchmal irgendwie sehr, sehr billig und immer so unvorhersehbar in der Länge in allem. Das finde ich vielleicht noch mit am schlimmsten. Ich finde es fast noch schlimmer, und das ist jetzt ein hartes Urteil, als die Werbung bei YouTube, wo ja jetzt auch überall Werbung ausgespielt wird, mehr oder weniger bei allen großen Sachen, was ja auch noch nicht immer so war. Und da muss man sich ja auch manchmal wirklich das Letzte vom Letzten anschauen. So, und kann nicht skippen. Und die Amazon-Werbung, die wird nicht richtig vorbereitet, die kommt einfach so mittendrin. Du denkst gerade, oh, Heilbrand enthüllt gleich, wer er ist. Und dann kommt irgendwie, oh, kauf dir diesen Kopfhörer für Weihnachten. Und denkst so, es ist der 27. Mir doch egal. Nein, also ist absolut furchtbar. Und ich denke, das ist auch einerseits natürlich ein industrieweiter Trend, weil sie halt unglaublich viel Geld ausgegeben haben in ihren Content, um ihren Content aufzubauen, also Netflix, Amazon, Disney Plus und so weiter. Und das hat aber offensichtlich nicht gereicht, einfach das mit Abos zu refinanzieren. Man muss ja auch die Aktienbesitzer glücklich machen, sozusagen. Man muss die Geschäftsberichte auffrischen. Das ist eben, so funktioniert der Markt. Es reicht nicht, einfach nur in die schwarzen Zahlen zu kommen. Du musst immer Gewinn schöpfen, Gewinn schöpfen, Gewinn schöpfen. Und deswegen gibt es ja diesen branchenweiten Trend, Werbung zu schalten. Aber wie das bei Amazon passiert, das finde ich halt wirklich unter aller Kanone. Also, nee.
Da hast du schon richtig gesagt. Also, es ist halt völlig willkürlich. Also, ich habe das mal eine Zeit lang versucht zu durchschauen, aber man kann es nicht durchschauen. Also, ich habe jetzt die letzten Tage auch einmal Fallout zum Beispiel geguckt und da waren dann 2 Werbeblöcke in einer Folge. Manchmal sind es mehr, aber die hatten von 1 Minute 50 und 1 Minute 25 Länge, aber im Abstand von 5 Minuten waren die. Dann teilweise hat man 45 Sekunden Werbung und also es variiert komplett, auch je nach Tageszeit. Das ist mir aufgefallen, wenn ich spätabends was gucke, ist weniger Werbung, als wenn ich tagsüber gucke. Da kann ich nochmal von meinem großen Horror-Binge berichten. Der war zwar bei Freevee, aber mittlerweile ist halt Amazon Prime Video ja genau wie Freevee mit der Werbung. Und da habe ich 111 Folgen Babylon 5 geguckt. Es war die Hölle. Ich habe, also in jeder Folge waren 4 Werbeblöcke mindestens. Das könnt ihr euch hochrechnen. Also 444 Werbeblöcke à 40 Sekunden. Und wirklich jedes Mal war Werbung für Cluedo dabei. Und ich habe in meinen Träumen von dieser Cluedo-Werbung geträumt. Es war die absolute Hölle. Und vor allem halt, wenn man Serienfan ist und binget, dann ist das halt auch ein großer Zeitfaktor, wenn man jetzt eine große Masse an Folgen guckt. Also bei 100 Folgen, wenn jedes Mal irgendwie fast 2-3 Minuten Werbung mit dabei sind oder mehr, da hast du ja fast eine halbe Staffel schon nur Werbung geguckt dann nur.
Ja, bei Babylon 5 würde mich interessieren, ob dann die Werbung eigentlich geschaltet wurde, da wo ursprünglich auch Werbung vorgesehen war. Weißt du, also weil diese Network-Serien und so weiter wurden ja immer mit so schönen und jetzt blenden wir ins Schwarze abblenden gedreht, ne, für die vorgesehene Werbung oder wie bei Lost dann immer, wenn der Lost-Schriftzug ins Bild kommt, weißt du, okay, ich kann auf Toilette gehen oder so. Wie war das bei Babylon 5? Wird das dann berücksichtigt oder ist es trotzdem random?
Da war es tatsächlich so, manchmal waren die Marker nicht ganz sauber gesetzt. Es gibt ja mal dann diese Abblenden, wo du weißt, jetzt kommt die Werbung und dann geht's weiter mit der Serie, aber dann war es manchmal so eine Sekunde verzogen. Dann hört es auf und dann geht's weiter und dann kommt die Werbung. Aber da haben sie sich schon sehr an diese Struktur mitgehalten. Und ich habe also nach der ersten Staffel schon gesagt, komm, ich gebe jetzt 100 Euro aus und kauf mir die auch. Aber das Problem war, es gibt bei Babylon 5 gab es eine Remastered-Version und diese Remastered-Version mit deutscher Synchro gab es nur bei Freevee. Wenn du jetzt heute noch, wenn du die auf Deutsch kaufst, die Babylon 5 bei Amazon Prime, hast du nur die SD-Version, die alte, die altbackene Version mit der deutschen Version. Und nur wenn du die in OV kaufst, hast du die Remastered-HD-Version. Das wurmt mich immer noch.
Okay, ich spüre deine unterschwelligen Aggressionen, die gar nicht mehr so unterschwellig sind.
Das ist dann halt auch so ein Fall, die war vorher umsonst bei Freevee, die Serie. Und als Freevee eingestellt wird, hat Amazon halt einfach gesagt, gut, dann gibt's jetzt nur noch zu kaufen. Das ist dann eine Serie, die sie nicht mit rübergenommen haben. Was bei vielen Serien der Fall ist. Und das, was mich besonders nervt bei Amazon ist, dass es nicht so ganz transparent ist, wie lange ist eine Serie jetzt da. Also seit Jahren gab es It's Always Sunny in Philadelphia bei Amazon Prime Video. Jetzt habe ich mich endlich mal aufgerafft und gesagt, ich gucke diese Serie. Nach 4 Staffeln wird die ganze Serie aus dem Programm gekickt und hier gibt's jetzt nirgendwo zu streamen und ich hänge in der Luft und habe noch über 14 Staffeln vor mir.
Ich wollte schon sagen, die läuft ja schon bald auf 20 Staffeln zu, oder? Also die gibt's ja schon ewig.
Oh. Ja. Jetzt warte ich, dass sie irgendwann vielleicht bei Disney Plus oder so kommt. Mal gucken.
Ja, genau. Da gibt's nur Abhilfe, wenn man 2,99 Euro im Monat bezahlt. Aber dann frage ich mich auch, es gibt ja bei dem Standard-Abo die Entscheidung, dass du sparst, wenn du fürs ganze Jahr buchst. Das kannst du aber bei dem Amazon mit Werbung-Abo nicht machen. Da bezahlst du auf jeden Fall 12 mal 2,99 Euro on top, sodass du dann insgesamt auf 125,78 Euro kommst für ein Abo mit so wenig regelmäßig Neuveröffentlichungen und so weiter. Ne? Das muss man dann eben bedenken. Das sind 10,50 Euro im Monat. Und das klingt nicht viel, aber ich finde es schon viel. Vor allem, weil der Unterschied halt wirklich nur die Werbung ist. Du kriegst nicht mehr, außer dass du dann Dolby Vision und Dolby Atmos bekommst und keine Werbung. Na, herzlichen Glückwunsch, der Standard eines modernen Streamingdienstes erreicht.
Ich kann vielleicht noch mal kurz so einen kleinen Preisvergleich einwerfen, weil du es schon so schön runtergerechnet hast, was es kostet im Monat. Ich habe mal geguckt, so die zwei großen Konkurrenten Netflix und Disney Plus, die ja auch werbefinanzierte Abos haben. Also du hast es eben schon gesagt, Amazon ohne Werbung kostet entweder 11,98 im Monat, wenn man den Monatspreis plus die 2,99 rechnet, oder im Jahresabo mit den zusätzlichen 2,99 sind es 10,48 oder 10,50. Und Netflix kostet als Standard mit Werbung, also dieses Werbeabo von Netflix, das kostet 4,99, aber nur in HD. Das ist ein Vorteil bei Amazon, da hast du, egal welches Abo du hast, immer bis zu 4K. Also die Qualität ist immer die gleiche bei dem Abo. Und das Netflix-Abo ohne Werbung kostet 13,99 in HD und 19,99 mittlerweile schon in 4K. Also 8 Euro teurer als das teuerste Amazon-Abo. Und soweit ich weiß, ist es auch nicht der gesamte Katalog in der werbefreien Version von Netflix. Also da sind nicht alle Titel auch dabei. Das ist dann bei Amazon anders. Da hast du dann halt alle Titel, aber mit Werbung. Und Disney Plus kostet mit Werbung aktuell das werbefinanzierte Abo 5,99 im Monat. Ist auch in HD, aber nicht als Jahresabo erhältlich. Und ohne Werbung kostet Disney Plus 9,99 € in HD und die Premium-Variante mit bis zu 4K 13,99 €. Also im Jahresabo zahlst du dann für das Standard-Abo 8,33 € und im Premium-Abo 11,66 €, wenn man es dann runterrechnet. Genau, also unter den Abos mit Werbung ist Amazon natürlich mit das teuerste. Also fast doppelt so teuer dann wie Netflix. Und hat dafür aber halt 4K. Und wenn du jetzt wirklich sagst, ich gehe all in bei Amazon Prime und sag, scheiße, ich will die Werbung nicht mehr hören, nicht mehr sehen, dann ist es tatsächlich auch das günstigste, wenn unter den Premium-Preisen, wenn du jetzt das teuerste Netflix-Abo oder von Disney Plus nimmst, da ist es dann halt im Jahresabo am günstigsten sogar noch mit den 10,50 €. Genau, ja. Und die Anzahl der Streams und so Sachen habe ich jetzt mal außen vor gelassen oder sowas wie Passwort teilen, weil ich glaube nicht, dass man bei Amazon eigentlich sein Passwort teilen möchte, seinen Account sharen, weil du natürlich direkt die ganze Amazon-Umgebung teilst. Also wenn du jetzt irgendeinen Arbeitskollegen oder eine Kollegin dein Amazon-Passwort gibt, kann sie halt auch sehen, was du gerade so bestellt, deine Bestellhistorie, deine Kreditkartendaten, das ist halt nicht, das ist schon eine große Vertrauensbasis, muss da sein, bevor man sein Amazon Konto teilt.
Ja, das lenkt uns aber auch so zum, würde ich sagen, generellen philosophischen Unterschied zwischen Amazon Prime und den anderen Streamingdiensten, weil bei Amazon Prime, so aus Konzernsicht, ist Amazon Prime ja vor allem da, um Leute regelmäßig zu Amazon zu locken, damit sie dort Toilettenpapier kaufen. Und aus Nutzersicht ist Amazon Prime Video vor allem dazu da, um was irgendwie on top zu der normalen Amazon-Nutzung zu haben, oder? Also so stelle ich mir den Amazon-Nutzer, wie er von Amazon-Verantwortlichen visioniert wird, so stelle ich mir ihn vor. Ne? Der hat sein Kindle oder sie hat seinen Fire Stick. Und ja, ich habe auch ein Kindle, ich habe auch einen Fire Stick, muss ich an dieser Stelle sagen. Und der bestellt immer seine Geburtstagsgeschenke bei Amazon. Der hat sein Kaffee-Abo bestellt bei Amazon. Ich spreche jetzt übrigens komplett aus eigener Erfahrung, wie ich Amazon vor 5 Jahren benutzt habe. Ich habe immer jeden Monat mein Kaffeepäckchen bekommen von denen und so weiter und so fort. Und dann hat man eben, dafür bezahlt man eben auch, ne? Und dann hat man eben Amazon-Videoangebote, so wie so einen kleinen Bonus fast schon dazu, damit diese mittlerweile ja doch sehr hohe Zahl, die du im Jahr bezahlst, nicht zu buchermäßig aussieht, weil ich finde, bei 49 € hätte ich auch Werbung akzeptiert, ohne Probleme. Bei bald 90 € finde ich das halt doch krass. Und wenn du philosophisch dir diesen Standardnutzer oder die Standardnutzerin von Amazon vorstellst, dann ist die Frage, wie sehr wird diese Person von Werbung noch tangiert oder von der Größe des Videokatalogs von Amazon? Das ist für mich so das, was ich am schwierigsten zu beantworten weiß. Ich weiß nur, Streamingdienste haben mir persönlich die Akzeptanz für Werbung abtrainiert in den letzten 10, 15 Jahren. Und jetzt kommt es wieder und ich bin einfach dagegen. Sorry, ich kann noch kaum noch Fernsehen schauen wegen der Werbung, also so reguläres Fernsehen. Eine der großen gesellschaftlichen Errungenschaften der letzten Jahre war, dass wir entscheiden können, was wir sehen. So, ne? Wir sind nicht mehr an das Programm gebunden, das von anderen Menschen gemacht wird. Wir sind nicht mehr an die Werbung gebunden, die geschalten wird, sondern nur noch unterbewusst durch Product Placement oder so in Serien und Filmen, sondern wir gestalten selber unseren Abend. Wir entscheiden selbst, dass wir eine Stunde brauchen, bis wir uns entscheiden können, was wir bei Netflix schauen, weil wir endlos da durchscrollen und zu keinem Ergebnis kommen. Und jetzt sind wir wieder da, wo die Werbung ist. Ist für mich ein Riesenrückschritt und ich bin dagegen, Max. Was sagst du?
Auf jeden Fall. Ich kann euch mal meinen Trick mit an die Hand geben. Ich schaue tatsächlich Prime-Titel fast nur noch auf dem Tablet und gar nicht mehr auf dem Fernseher. Denn du kannst auf dem Tablet natürlich auch Serien downloaden. Und Download-Titel, dort entfällt die Werbung, wenn du sie runtergeladen hast aufs Tablet. Deswegen Ich meide jetzt mittlerweile den Fernseher, wenn Amazon Prime Video irgendwas Neues
hat. Aber ist problematisch, wenn man mit anderen schaut, oder? Wie groß ist dein Tablet, möchte ich damit fragen.
Es ist nur ein iPad Mini. Es ist nicht so groß.
Okay.
Also für die Bahnfahrt reicht es, ne? Aber jetzt nicht für die Herr-der-Ringe-Serie. Also ich schaue wirklich fast kaum noch Prime-Titel. Wenn ich es nicht für die Arbeit gucken würde, würde ich es wahrscheinlich so gut wie möglich versuchen zu vermeiden, irgendwie mit Werbung irgendwas dort zu gucken. Aber ich bin halt auch aus Prinzip nicht gewillt, 2,99 nochmal extra zu bezahlen. Und damit können wir, glaube ich, schon so in so Richtung eines Fazits kommen. Für wen lohnt sich das Abo denn überhaupt noch?
Also, für mich lohnt sich's nicht, sage ich ganz ehrlich, weil ich habe in den letzten Jahren Abstand genommen bei Amazon zu bestellen. Hin und wieder muss ich es immer noch machen, wenn was ganz eilig kommen muss oder so. Aber ich habe schon den Eindruck gehabt, dass man bestimmte Unternehmen, vielleicht auch lokal produzierende Unternehmen, irgendwie noch anders stärken kann, als wenn man bei Amazon ständig bestellt, wo ich zusätzlich das Gefühl habe, dass sowieso viele Sachen dort verkauft werden, die ich günstiger bei AliExpress bekomme, wenn ich ganz ehrlich bin, oder anderen Anbietern. So, also viel Schmarrn eben auch, so, der das so ein bisschen verstopft, die Suche. Das heißt, wenn so dieses Attraktive an den Prime-Vergünstigungen bei der Lieferung wegfällt, dann muss man eben schauen, was ist noch übrig. Und da habe ich persönlich entschieden, nein, das Video oder das Serien- und Filmangebot reicht für mich nicht mehr. Vor allem nicht über 10 Euro zu bezahlen, nur damit ich keine Werbung sehen kann oder muss bei diesem geringen Angebot. Wenn ich mir jetzt aber jemanden vorstelle, bei dem Amazon so zum Alltag gehört, das ist der Standard Bestellprozess. Wenn man irgendwas im Haushalt braucht, dann schaut man zuerst zu Amazon. Das ist ja bei vielen Menschen immer noch so. Dann kann ich mir vorstellen, dass man nicht von Prime Video abraten muss, weil Prime Video sowieso nur eine Fußnote in der gesamten Amazon-Nutzung ist. Vielleicht hat man noch Kindle Unlimited für 10, 11 Euro on top und liest dann immer seine Daniel Kehlmann-Bücher oder was auch immer man da tut. Und dann ist das eben so und die Werbung wird einen nicht weiter tangieren, weil man wahrscheinlich noch, und das ist die nächste Annahme bei mir, einen richtigen, in Anführungszeichen, Streaming-Dienst hat, nämlich Netflix. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man nur Amazon zum Schauen benutzt. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt uns gerne, weil ich möchte gerne wissen, ob es solche Menschen gibt, die nur Amazon als Streamingdienst haben.
Also ich würde
Deswegen würde ich sagen, für Menschen, die Amazon intensiv auch außerhalb des Streaming-Angebotes, lohnt es sich. Allein als Streamingdienst lohnt es sich für mich nicht, würde ich ehrlich sagen.
Da gehe ich, glaube ich, schon mit. Ich kann vielleicht nur ergänzen, also ich würde sagen, für Studis und Azubis, die halt nur die Hälfte zahlen, da lohnt sich das schon eher. Und vor allem halt, wenn man auch die anderen Prime-Dienste mitnutzt, wie die Versandkosten oder die Prime-Day-Angebote. Ich nutze tatsächlich Prime Reading öfter mal, um Comics zu lesen, weil da immer wieder auch mal spannende Comics dabei sind. Aber für mich persönlich ist es eigentlich auch zu teuer und zu nervig, dort was zu finden bei Amazon. Und ich nutze es eigentlich eher zähneknirschend weiter und aus Bequemlichkeit, weil ich es schon immer im Jahresabo habe und halt auch für die Arbeit. Und also wenn einem das Geld egal ist, dann kann man natürlich auch sagen, gut, könnt ihr auch die 10,50 Euro im Monat, dann, wenn ihr keine Werbung gucken möchtet, dann ist es, glaube ich, auch komfortabler. Aber wenn man jetzt wirklich aufs Geld gucken muss und dann diese Werbung auch noch dort schauen muss, da würde ich sagen, das lohnt sich eigentlich nicht. Zumal ja auch noch diese ganzen Zusatzdienste hinzugekommen sind. Also es gibt ja immer weniger Katalogtitel, weil viele einzelne Dienste dann jetzt auch Sachen an sich ziehen. Und es gibt diesen MGM-Channel zum Beispiel oder AXN, die dann die Yellowstone-Serien haben. Du musst für alles, was dann irgendwie spannend ist, nochmal zusätzlich was buchen. Oder Anime-Amazon-Channels gibt es ganz viele. Das nervt so ein bisschen, weil ich bei allen schon mittlerweile die 7-Tage-Gratis-Version ausgereizt habe. Und ich habe jetzt mal auch so auf mein Schauverhalten geschaut. Ich gucke tatsächlich viel über die Prime Video App, aber das wenigste davon ist, was ich im Abo streame. Das meiste sind halt selbst gekaufte Titel, die ich in meiner eigenen Library schon von Amazon habe. Also ich kaufe eher Serien, wenn sie im Angebot sind bei Amazon, als sie mit Werbung zu gucken. Jetzt hatte ich letztens, gab es im Angebot auch mal irgendwie alle 4 Staffeln von Black Sails, dieser Piratenserie, für 4,99 pro Staffel. Ich gesagt, gut, dann gucke ich sie so jetzt. Und da habe ich keine Werbung, das ist mir dann egal. Aber jetzt seit dieser Werbeeinführung ist es extrem unattraktiv geworden für mich zu gucken, weil ich auch nicht mit Werbung klarkomme mit diesen. Weil bei mir geht's um Zeit. Ich gucke sehr viele Serien und da habe ich keine 5 Minuten nochmal pro
Stunde. Das haben wir über die Jahre mitbekommen, Max.
Das ist viel Lebenszeit, die da verschwendet wird durch diese Werbung. Also ich würde sagen, mein Fazit wäre, Amazon lohnt sich vielleicht noch für einige Highlights auf jeden Fall. Sowas wie The Boys und Fallout und die Herr-der-Ringe-Serie. Aber als Dauerabo für 12 Jahre im Monat würde ich sagen, macht das nicht. Und schaut, dass ihr es dann irgendwie mal aufstaut, die Serien, die ihr schauen wollt. Und dann einen Monat lang durchbingen und dann wieder abbestellen. Also wenn man nicht diese anderen Benefits in Anspruch nimmt von Amazon Prime, spart das Geld.
Ja, ich würde auch sagen, klingt wie eine Binsenweisheit, aber Amazon Prime Video lohnt sich für Leute, die sie bei Amazon Prime bestellen.
Ja.
Und für die anderen nicht unbedingt.
Das bin dann leider ich noch. Ich kriege ständig Anrufe von der Mama, kannst du mir nicht was bestellen? Du hast doch Prime. Das mache ich dann natürlich auch gerne. So, damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Ich hoffe, unser kleiner Überblick und auch unsere persönlichen Erfahrungen mit Amazon sind für euch hilfreich. Aber am Ende des Tages muss natürlich jede für sich selbst entscheiden, was euch das Stream wert ist und ob euch das überhaupt stört, mit oder ohne Werbung Filme und Serien zu gucken. Es gibt bestimmt auch Menschen, die das überhaupt nicht stört. Die sagen, gut, dann gucke ich mal kurz auf mein Handy halt 40 Sekunden. Aber das ist natürlich jetzt unsere Meinung gewesen und eure interessiert uns natürlich auch. Schreibt uns gerne eine Mail an podcast@moviepilot.de und dann auch ein großes Danke an dich, Jenny, für deine Expertise heute. Und wo wir beim Thema Werbung schon sind, möchtest du noch Werbung für dich machen, wo man dich sonst noch hören kann?
Ja, ich hoffe nicht so aufdringlich wie bei Amazon und anderen Streamingdiensten. Also ich bin zu hören bei dem Wollmilchcast, das ist ein Podcast, den ich mit unserem Kollegen Matthias Hopf führe. Da sprechen wir aber fast ausschließlich über Kinofilme, keine Serien eigentlich im Großen und Ganzen. Und ja, das ist es so. Ihr könnt mir bei Moviepilot folgen, Jenny Jecke heiße ich da, und bei Letterboxd gucken, was ich so gucke. Und das wäre es aber auch schon von mir an Werbung. Werbeblock zu Ende.
Weniger als 40 Sekunden hoffentlich. Dann sage ich, danke euch fürs Zuhören. Habt einen wundervollen Tag und streamt was Schönes mit oder ohne Werbung. Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.